Ja, also ich begrüße sehr herzlich Josef Schnelle, Dr. Josef Schnelle in Köln. Wir kennen uns schon lange, das kann man sagen, deswegen duzen wir uns auch, wir mögen uns auch. Trotzdem wird es selbstverständlich ein kritisches und unparteiisches Gespräch werden. Und wir sprechen über Werner Herzog, genau gesagt über dein Buch über Werner Herzog. Der Titel ist Eine Welt ist nicht genug. Da denkt man erstmal an was ganz anderes. Ich möchte, bevor wir dann noch auf einige Details kommen, in diesem Buch zunächst einmal die Frage stellen, Josef, warum hast du eigentlich dir für dein neues Buch, du hast ja vorher schon welche geschrieben, Werner Herzog ausgesucht?
Ja, also zunächst mal, das Buch heißt Eine Welt ist nicht genug. Die Betonung verändert eigentlich schon alles. Und wenn man das Titelbild sieht, da sieht man einen Werner Herzog. Das ist jetzt seitenverkehrt vermutlich, weil Werner Herzog, und der drückt sich die verschiedenen Welten, in denen er sich bewegt, quasi aus dem Kopf. So ist das gemeint. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Bild dafür gefunden haben. Und ja, warum habe ich mich entschlossen, mich mit Werner Herzog zu beschäftigen. Das liegt eigentlich daran, dass der mich immer so begleitet hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, das war anlässlich des Europäischen Filmpreises für sein Lebenswerk 2019, dass der eigentlich aus der Öffentlichkeit in Deutschland komplett verschwunden ist. Und dann habe ich bei der Recherche auch herausgefunden, dass ungefähr ein Drittel seiner Filme und von den letzten 10 sogar die Hälfte gar nicht bei uns ins Kino gekommen sind. Insbesondere die, wie ich finde, sehr interessanten Dokumentarfilme. Das ist natürlich Werner Herzog Dokumentarfilme. Die haben immer was, einen sehr persönlichen Zugriff auf die Wirklichkeit. Und leugnen auch dieses besondere Wahrheitsversprechen, das ja klassischerweise einem Dokumentarfilm zugrunde liegt. Die eigentliche Wahrheit ist, wie im Dokumentarfilm, wie beim Spielfilm, liegt ja im Autor. Können wir dem glauben, was der uns sagen will? Und da sind sie natürlich sehr glaubwürdig und er hat dafür den Begriff die Wahrheit des Ekstatischen geprägt. Und ja, da gibt es ja Filme, wenn er mit den Todeskandidaten von verurteilten Mördern zum Beispiel spricht, holt er mit seiner sanften Stimme aus denen die letzten Wahrheiten heraus. Die wollen sich natürlich eigentlich immer nur so rausschleichen. Und einen Mord zu begehen, ist aber keine Kleinigkeit. Und das ist eine monströse Sache. Und dieses Monströse, das holt er zum Beispiel in diesen Dokumentarfilmen, die bei uns auch nur so ganz klein mal bei Arte zu sehen waren und auf der Berlinale in einer Filmreihe, holt er das heraus. Und das finde ich sehr typisch. Also nochmal zusammengefasst, ich finde, dass Werner Herzog in der Darstellung der Filmkritik und der Filmwissenschaft bei uns nicht den Platz hat, der ihm wirklich gebührt. In Amerika hat er das und in Frankreich auch und in Italien. Das kann man sehr schnell nachlesen. Und ich wollte das mal so auf meine persönliche Art zurechtrücken.
Ja, das ist spannend. Du hast jetzt schon eine ganze Menge Ansatzpunkte gegeben für das, über das wir sprechen sollten. Wir sprechen ja hier bei Arteschock für ein Publikum, was einerseits cinephil ist und sicherlich sich ganz viel mit Kino beschäftigt, auch für Kollegen von uns, also andere Filmkritiker, Filmkritikerinnen und Filmemacher. Wir sprechen aber natürlich auch für normale Kinogänger und für die, die diese Filme gar nicht so gut kennen. Deswegen, bevor ich hier ein paar Nachfragen habe, sag doch noch mal die Titel gerade dieser letzten Filme, die dieses Monströse so herausarbeiten, wie du es beschrieben hast.
Naja, der letzte Film, der gar nicht bei uns ins Kino gekommen ist, war Family Romance. Das ist ein sehr, sehr interessanter Film, weil er eigentlich ein Film übers Filmemachen ist. Das ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, sondern also der Werner Herzog selbst, als ich ihm das gesagt habe, es gibt ein Gespräch auch in diesem Band, kein sehr ausführliches, aber ein sehr intensives, war auch davon erstmal überrascht. Family Romance schildert die Geschichte eines Selbstdarstellers, der Rollen übernimmt im Leben von Menschen, die ihn damit beauftragen. Also wo ein Vater fehlt, spielt ein Vater, wo jemand eine Schuld abtragen muss, übernimmt er dessen Schuld. Und dafür hat er den echten Erfinder so einer Firma als Hauptdarsteller genommen. Und das im Alltempo und im Selbstlauf, er hat selbst die Kamera geführt, hat er daraus einen, wie ich finde, eindrucksvollen Spielfilm gemacht. Und dieser Spielfilm, ja, erzählt natürlich von der Illusionskunst, und der Film ist eben auch eine Illusionskunst. Und diese Hauptfigur beginnt daran zu zweifeln, was er denn da eigentlich macht und was er damit anstellt. Konkret überzeugt er so ein kleines Mädchen zu glauben, dass er ihr Vater ist, den sie verloren glaubt. Und ja, solche Verträge mit dem Zuschauer macht der Filmemacher, machen Filmemacher ja auch immer. Nur sie haben dabei keine Gewissenskonflikte, und Werner Herzog schon. Und insofern finde ich, dieser Film ist sein 8,5, also sein Film über seine Kunst als Filmemacher. Und ja, der ist dem deutschen Publikum weitgehend vorenthalten worden, zum Beispiel.
Ja, das ist interessant, weil er hat eigentlich diese, auch wenn du jetzt sagst, das Stichwort Selbstdarsteller, vorher schon das Stichwort Illusionskunst und noch vorher dein Stichwort das Monströse. Das sind eigentlich alles drei Stichworte, die man, habe ich jetzt so gedacht, während ich dir zuhörte, in ziemlich vielen Filmen von Werner Herzog, auch schon in frühen Filmen, auffinden kann. Und ich glaube, dein Buch, wenn es nicht so heißen würde, wie es heißt, könnte auch heißen, Ein Leben ist nicht genug. Denn man hat ja den Eindruck, dass Werner Herzog als Filmemacher, jetzt mal nur gesprochen, 2 bis 3 Leben in jedem Fall gehabt hat. Er hat ein Leben gehabt, vielleicht noch mehr, mit seinen Anfängen im neuen deutschen Film Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Dann hat er ein Leben gehabt mit Klaus Kinski, über das er ja dann sogar einen seiner bekanntesten und ersten Dokumentarfilme, davor waren es ja vor allem Spielfilme, gedreht hat. Dann hat er ein Leben gehabt, was vielleicht so seit Mitte der 90er für knapp 10 Jahre ein bisschen von der Suche bestimmt war, wo es eigentlich hingehen soll, als Kinski tot war. Oder genau genommen sogar schon Ende der 80er, dann hat er seinen letzten Film mit Kinski gemacht. Dann waren so, in den 90ern war nicht so viel los. Wir beide haben uns persönlich kennengelernt. Ich glaube, es war sogar so, dass wir das erste Mal gesprochen haben an dem Abend, nachdem wir beide ein Interview mit Werner Herzog geführt haben in Venedig 2001, wo er mit einem Film über einen Illusionskünstler, wenn man so will, einen Selbstdarsteller, der auch was Monströses hat, nämlich einen, wie heißt der Titel jetzt noch, der stärkste Mann der Welt, Invincible hieß der, genau, wo er 2001 in Venedig im Wettbewerb war. Es war ein Film, der bei uns, bei allen Kritikern total durchfiel. Und dann ist schon damals war Herzog in Amerika, und er hat dann ein amerikanisches Leben gehabt und hat dann mehr und mehr, zwar immer wieder mal Spielfilme gemacht, aber doch mehr und mehr viele Dokumentarfilme gedreht, sehr eigen, du hast das beschrieben. Kannst du erklären, woher eigentlich diese Brüche kommen? Was ist das für ein Mann? Ist er auf der Suche oder ist er auf der Flucht vor etwas?
Was unterscheidet die Suche von der Flucht? Also das kann ich jetzt auch nicht so sagen. Also auf jeden Fall ist er jemand, der ständig in Aktion ist und immer sofort macht. Er hat ja keine Filmhochschule besucht. Also gehört nicht zu diesen, zu den Konventionskünstlern, überhaupt nicht, und hat doch keinerlei Berührungsängste. Wenn ihm eine Idee in den Kopf schießt oder er hört davon, wie zum Beispiel an dem letzten Film, kann man das auch sehr gut klar machen, dann macht er das einfach. Und wenn er kein Japanisch kann, dann lässt er sich das von Google übersetzen und macht das irgendwie. Und es ist ein großartiger Film dann zum Beispiel geworden. Und die Dokumentarfilme, die gehen ja auch immer an den Rand. Also zum Beispiel an den Rand von Vulkanen. Jetzt habe ich gehört, er wäre gerne nach La Palma im Augenblick, weil dort doch die Magma unterwegs ist. Und er hat ja so einen Film schon mal gemacht, La Soufrière, ganz früh einen Dokumentarfilm, wo er so nah wie möglich an so einen Vulkanausbruch heran wollte, bis da wirklich Lebensgefahr bestand. Ja. Also so, er ist immer als ganze Person da unterwegs. Und Das ist, glaube ich, ein Teil der Faszination.
Ja, und ist es dieses Riskante auch, sich selbst auch tatsächlich körperlich, sein Leben riskierende, ist das etwas, was ihn vielleicht unterscheidet von seinen ansonsten Mitstreitern im neuen deutschen Film? Denn man kann ja bei Ob Wenders oder Kluge, so verschieden die sind, und man könnte jetzt noch andere nennen, Schlöndorff, über den du auch ein Buch geschrieben hast, die sind ja auf eine gewisse Weise sehr bürgerlich und, wenn man so will, ein bisschen safe. Der Einzige, der sich auf eine andere Weise ähnlich riskiert hat, war vielleicht Fassbinder. Und wo würdest du ihn verorten in dieser Landschaft des deutschen Kinos? Ist es überhaupt richtig, ihn, wie ich es jetzt getan habe, zum neuen deutschen Film zu rechnen, oder ist er längst darüber hinaus?
Naja, darüber hinaus ist er natürlich sowieso, aber er hat sich auch immer davon distanziert. Er hatte ja nur ganz dünne Verbindungen, zum Beispiel eigentlich nur zu Kluge, der ihm da in der kritischen Phase sehr weitergeholfen hat. Ansonsten ist er nicht Unterzeichner des Oberhausener Manifestes und gehörte also, wenn überhaupt, nur zum grauen Ring drumherum, zum neuen deutschen Film. Und war deswegen auch immer schon von Anfang an international. Schlöndorff ist das ja erst geworden, durch seinen Auslands-Oscar zum Beispiel. Der Herzog ist ja irgendwann, unter anderem, wie er sagt, weil er die Anerkennung irgendwie nicht genug spürt in Deutschland, nach Amerika gegangen, hauptsächlich. Jetzt ist er nur ab und zu mal in München. Und wenn man ihn so fragt, neuer deutscher Film, dann sagt er an, ich bin doch eigentlich übrigens auch wie Fassbinder ein Bayer. Also wenn ich Filme mache, mache ich bayerische Filme. Und da ist was dran. Gerade bei frühen Filmen, wo er zum Beispiel mit Herbert Achternbusch zusammengearbeitet hat, da spürt man den Märchenkönig zum Beispiel da so durchschimmern und sowas. Und der ist ja auch so ein verrückter, grenzenüberschreitender gewesen. Das ist so eine Konstante in diesem sehr diversen Werk.
Ja. Ja, was zu diesem sehr diversen Werk gehört, das ist ja, dass ich manchmal beim Herzog auch nicht ganz genau weiß, was eigentlich in dem vorgeht. Also zum einen ist so, dass der Herzog, wir haben das Stichwort Selbstdarsteller gehabt, ja auch schon sehr früh auf eine gewisse Weise sich selbst dargestellt hat, nämlich diese Art, wie er Filme macht. Sowohl dieses angebliche Zu-Fuß-Gehen nach Paris, ja, zu Lotte Eisner, was sehr früh, bitte?
Er ist tatsächlich den ganzen Weg von München nach Paris zu Fuß gegangen, mit der Idee, Lotte Eisner noch ein wenig am Leben zu erhalten. Und es ist ihm auch gelungen.
Ja, ja, genau. Aber er hat es auch Leuten erzählt. Ist ja auch nicht schlimm. Und er hat dann aber auch zum Beispiel, als er Filme gemacht hat wie Aguirre und dann Fitzcarraldo in Lateinamerika, hat er sehr stark sowohl sich selber als auch das Team, hat viel von dem verlangt. Und mir ist das durchaus sympathisch, weil dieses, wenn man so will, brachiale Kunstverständnis, dieses genialische Kunstverständnis, er hat ja auch solche Figuren etwa im Fitzcarraldo und auch ein bisschen im Aguirre porträtiert. Das ist ein Verständnis, was mir in dem Sinn nahe ist, dass ich es immer kapiert habe, dass ich immer glaube, zur Kunst gehört auch Überschreitung dazu. Und der Herzog ist eben nicht so ein protestantischer, braver, gedämpfter. Andererseits würde man gerade heute, in Zeiten, wo immer von Übergriffen die Rede ist, glaube ich, Herzog auch vorwerfen, dass er eigentlich fortwährend übergriffig ist. Und wenn man sich diese diese Kinski-Dokumentarfilm anschaut, dann denkt man, die sind beide gegenseitig übergriffig. Da weiß man gar nicht, wer der Schlimmere von den beiden ist, wenn die sich dann anschreien und bekämpfen. Und gleichzeitig kommen da tolle Filme bei raus. Also was ist das für eine Art des Filmemachens? Und wie weit würdest du sagen, ist der Herzog einer, der muss, der getrieben ist, der vielleicht im allerbesten Sinn auch ein Verrückter ist? Und inwieweit ist das eigentlich ein ganz Schlauer, der genau weiß, was er tut und der sich auch ein bisschen so inszeniert, ganz kühl, weil er weiß, dass das bei den Medien gut ankommt?
Also einer, der sich selber inszeniert, ist er natürlich. Das fängt an mit diesem berühmten kleinen Film, den Les Blank gemacht hat, wo er seinen Schuh auffrisst, eine Wette. Also das ist ein Charlie Chaplin-Zitat. Die Sohle bleibt übrig und so den Schuh auffrisst. Und er hat ja auch immer wieder gerne in Hollywood-Filmen Bösewichte gespielt. Jack Reacher, in ja, Jack Reacher genau. Zum Beispiel. Und auch in The Mandalorian, dieser Serie, die ich übrigens ganz großartig finde. Und warum macht er das? Er sagt immer, er kann da so sein, wie er ist. Bösewichte sind ja auch vielleicht am Kino mit das Faszinierendste. Nicht die Guten, die am Ende ihre Träume verwirklichen, sondern die, die ganz verrückt die Hindernisse sind. Und deswegen macht er das auch so gerne. Gut, aber jeder Filmemacher, der behauptet, er inszeniert sich nicht selbst, lügt natürlich.
Ja, klar.
Das ist bei Dreharbeiten so und das ist aber auch beim Präsentieren von Filmen. Wir kennen das aus den Filmfestivals. Das gehört einfach dazu, diese Selbstpräsentation.
Ja, ja. Ist der Herzog einer, du hast ihn ja auch kennengelernt, mehrfach interviewt. Ich weiß gar nicht, wann hast du das erste Interview mit Herzog gemacht?
Das ist schon eine Weile, ich glaube mit dir, dieses Interview.
War das da, 2001, ja.
Ja, und das war jetzt das, was im Buch ist, das war 2019.
Ja, klar.
Bei dem Europäischen Filmpreis, der weitgehend unbekannt geblieben ist. Da wurde er nämlich laudatiert mit einer Arie, die Dietrich Brüggemann verfasst und komponiert hat. Oh, die kann man im Netz, kann man sich die noch angucken. Das ist ganz wunderbar. Und das Interessante ist, sowas kann man nur mit Werner Herzog machen.
Ja.
Mit Wim Wenders könnte man das nicht machen. Der würde sich dann verhohnepiepelt fühlen. Ja. Aber nee, der Werner Herzog fühlte sich da erkannt und ertappt, meinetwegen.
Ja, das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, nämlich ob Werner Herzog Humor hat.
Ja, nun sind seine Filme allerdings nicht humorig.
Eben.
Es gibt auch keine Liebesfilme in dem Sinne. Und Frauendarstellerin, das kann er, glaube ich, auch nicht.
Genau.
Das Mal, wo er es versucht hat mit Nicole Kidman, das ist auch weitgehend
schief gegangen. Ja, du lenkst das genau, weil ich wollte ganz langsam zögerlich auf das kommen, weil ich finde, also wenn ich ehrlich bin, dann muss ich bei aller Wertschätzung für Herzog, für seine frühen Spielfilme und für seine Dokumentarfilme auch die Schattenseiten benennen. Und die sind aus meiner Sicht seine späteren Spielfilme. Ich habe letzte Woche jemand getroffen, der mich erzählte, wir machen das Interview. Da hörte ich dann, dass Bad Lieutenant der Lieblingsfilm ist von dieser Person. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber bei meiner ist es nicht. Ich finde dann schon Abel Ferrara weitaus besser. Aber das ist ja auch ein Remake. Aber wenn ich zum Beispiel an diese Filme denke, die wir beide gesehen haben mit Nicole Kidman als Wüstenlady und noch schlimmer mit Veronika Ferres als...
Das finde ich nicht. Da würde ich jetzt gerade widersprechen.
Okay.
Der Ferres-Film Salt and Fire ist ein ganz großartiger Film. Und sogar die Ferres ist da großartig, weil sie mal so auf dem Tablett steht, so ganz alleine, nichts anderes kann als ihre Seele ausbreiten. Das spielt ja in so einer Wüste und ist ein gewagter Film, weil der eigentlich nur so ein seelisches Innenleben präsentiert. Nicht mal eine Geschichte so richtig. Und das ist so ein Gebiet, wo der Werner Herzog auch sehr gut ist. Das ist sehr intellektuell. Ich habe ihn ja bei dem Interview auch damit überrascht. Bei Ihnen endet es immer im Spirituellen. Und da war er ganz überrascht. Aber musste dann zugeben, dass das so ist. Dass er eine spirituelle Seite hat. Also mag ja sein, dass er nicht irgendeiner Kirche angehört. Aber die Filme drehen sich immer am Ende darum. Warum sind wir, wohin gehen wir und solche Fragen. Und wenn man einmal diesen wunderbaren Dokumentarfilm in einem echten 3D gesehen hat, in dem er diese Höhle in Chauvet besucht,
ja,
und uns da mitnimmt auf einen Trip, dann nimmt er uns eigentlich mit auf einen Trip in so ein philosophisches Menschheitsverständnis. Was ist der Mensch? Wann fängt er an, Künstler zu sein? Was bedeutet das? Warum ist er Künstler? Und fängt das an mit dem kleinen, der kleinen Malerei von irgendeinem Tier in der Höhlenwand, und dann wird das lebendig und dann versteigt er sich natürlich dahin, dass das schon so eine Vorform von Kino ist, was da in der Höhle von Chauvet zu sehen ist. Und das ist einer seiner eindrücklichsten Dokumentarfilme. Auch durch Stimme, mit der Stimme, man kann jetzt sagen, mit so einer Stimme, da kann man jeden zu jedem Quatsch verführen. Aber ich höre diesen philosophischen Plaudereien viel lieber zu als einem Kommentar, der mir nur Fakten auflistet, die ich eh schon weiß.
Ja, ich kann da nicht widersprechen. Bei dem Film, du hast jetzt elegant von Salz und Feuer mit Veronika Ferres abgelenkt. Ich merke schon, dass du bist ein richtiger Fan von Herzog. Vielleicht muss ich mir auch manche Filme, ich habe tatsächlich Lust bekommen, als ich dein Buch gelesen habe, da nochmal bestimmte Filme nochmal zu sehen und manche auch überhaupt zu sehen, weil ich kenne längst nicht alle. Wie ist denn das? Es sind ja eine ganze Menge Filme. Was würdest du denn unseren Lesern so empfehlen, so die Top 5 von Werner Herzog? Welche muss man gesehen haben? Was würdest du sagen?
Das ist jetzt gemein. Also gut.
Dann sag deine Lieblingsfilme, es müssen ja nicht die besten sein.
Also ich nehme mal einfach die Filme, die mich am meisten beschäftigt haben. Das ist einmal Herz aus Glas, nicht nur weil Achternbusch da das Drehbuch mitgeschrieben hat, sondern weil da der ganze Herzog auch schon drin ist. Und der spielt schon in Bayern mit Josef Bierbichler als Hauptfigur. Es geht da um so ein Glasbläser-Geheimnis. Vordergründig, aber schon wie die Wolken dann ziehen über dem Gebirge, da ist ganz viel mehr drin. Also Herz auf Glas auf jeden Fall. Auch Fata Morgana ist ein früher Film und der Titel sagt eben schon sehr viel. Da hört man auch die Stimme von Lotte Eisner, die so sein großes Vorbild ist und die er immer wertgeschätzt hat. Also Fata Morgana 2. Ja, Fitzcarraldo muss man einfach nochmal sehen. Und da spielt natürlich mit, also so eine verrückte Idee, ein Schiff über einen Berg fliegen zu lassen. Den gab es ja wirklich, diesen Fitzcarraldo. Das Schiff hat er aber in Einzelteilen ganz gemütlich über den Berg schaffen lassen. Aber das ganze Schiff da mit Winden hoch rattern zu lassen und am anderen Ende festzustellen, das war eigentlich eine dumme Idee, da kommt man nur in die Stromschnellen. Das ist natürlich so Wagneriesk, sehr deutsch. So, 5 sollte ich nennen. Ja, Salz und Feuer, den du offenbar missverstanden hast, würde ich auch empfehlen zur Wiederbetrachtung, gerade weil es ein höchst philosophisches Werk ist. Natürlich Cave of the Forgotten Dreams, also die Höhle der vergessenen Träume. Dieser Chauvet-Film ist schon ganz großartig, und wenn man dann einen Abschluss braucht, dann wirklich diesen Selbstbespiegelungsfilm ja,
Family,
Family Romance,
ja.
LLC. Das ist nämlich eine Company, eine, die das macht. Jetzt habe ich selber wieder den Fehler gemacht, die Dokumentarfilme zu unterschätzen.
Ja.
Also meinetwegen gerade, also, weil wir den Vulkan erwähnt haben, das Vulkanische zieht sich ja da so durch. Also dieses Höllenhafte des Vulkanes, also überhaupt, wie er mit der Natur, mit dem Naturschönen, was gleichzeitig immer die Katastrophe so in sich birgt, das ist auch so ein Thema, was sich durch das Gesamtwerk von Werner Herzog zieht. Und da kehrt er immer wieder hin zurück. Ob das eine Eiswüste ist oder ein Dschungel. Ja, übrigens ein sehr unterschätzter Film ist auch der Film, wo er mit einer jungen Frau, die im Urwald verunglückt ist, als er gerade Fitzcarraldo drehte, wo er mit der ihren einsamen Weg durch den Dschungel nachvollzieht.
Ja,
sieht
ja,
man genau. Seine ganzen Qualitäten. Also eben, was der Dokumentarist immer können muss, ist zu einem Menschen so einen Draht zu finden und den uns zu vermitteln. Und das ist ganz großartig. Alles nachzulesen in meinem Buch. Und ich möchte noch anmerken, zum Buch noch.
Ja, wir sind noch nicht fertig. Du darfst anmerken, aber wir sind noch nicht fertig mit dem Gespräch. Es klingt schon wie das letzte Wort.
Nee. Ich wollte nur anmerken, dass ich mir die Freiheit genommen habe, keine Fußnoten zu machen, sondern immer kleine Ausflüge zu anderen Filmemachern, zu anderen Themen. Zum Beispiel gibt es einen ganz langen Artikel über Max Schreck, das war der Ur-Nosferatu-Darsteller, der ein ganz interessantes Leben auch zu präsentieren hat und von dem man nur dieses Fledermausohrige, diesen Auftritt kennt. Oder auch natürlich philosophische Ausflüge zu Eisenstein und so. Also ich habe das ja auch genannt, Reiseführer zum Werk von Werner Herzog, weil ich solche Ausflüge ausdrücklich anregen wollte.
Ja, wie ist denn das Verhältnis vom Herzog eigentlich zur Filmgeschichte? Das ist mir immer, es ist klar, dass da ein großes Verhältnis ist. Also, aber wie das, worin das genau besteht oder was er da auch, wie er sich selber dazu sieht, als nicht als Filmhistoriker, aber auf eine gewisse Weise, er ist auch nicht nur drin, er ist auch draußen. Er macht auf der einen Seite, du hast diese Lotte Eisner-Geschichte erwähnt, den frühen Film, und dann haben wir mindestens zwei Remakes, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber es gibt Nosferatu und Bad Lieutenant, beides Remakes von großen Filmen, im Fall von Nosferatu auch ein Einschreiben in diese Tradition des Weimarer Kinos und hier dann wieder des expressionistischen, fantastischen Films. Das ist natürlich in vieler Hinsicht spannend auch. Ich glaube, auch ein unterschätzter Film. Und man könnte auch sagen, er schreibt sich insgesamt in eine Tradition ein, auch über andere Filme, etwa Fitzcarraldo, die wir sagen können, die der Romantik. Er hat einmal Büchner auch verfilmt, das ist schon fast nach Romantik. Aber ganz klar, also das frühe 18. Jahrhundert, in den verschiedenen Facetten des frühen 19. Jahrhundert, pardon, in den verschiedenen Facetten, das scheint für ihn dann schon auch so ein Bezugsrahmen zu sein. Sieht er sich selber überhaupt als so eine Art Historiker oder sieht er sich als ein Mensch, der lieber in dieser Zeit gelebt hätte? Es ist lustig, dass es den Auftritt gibt bei dem Edgar Reitz-Film, wo er ja zusammen mit Edgar Reitz auftritt und wo er den Alexander von Humboldt spielt, wenn man so will, am Ende von Chronik einer Sehnsucht. Also auch da.
Ja, und du hast noch vergessen seinen Kaspar Hauser-Film, der eine vehemente Kritik an Erziehung überhaupt ist.
Ja.
Also ganz im Gegenteil zu dem Truffaut-Film, der sich mit derselben Figur beschäftigt, und von dem gequälten Naturmenschen berichtet. Das sieht er ganz gegenteilig. Ja, also ich finde, dass der Werner Herzog schon, du nennst es einschreibt, ja, also schon einen größeren Bezug zur deutschen Filmgeschichte. Und natürlich, wenn man es literarisch noch erweitert, Kaspar Hauser und so, zur Romantik oder zur dunklen Romantik, die hat er ohne Zweifel. Und die Tragik der deutschen Filmemacher der Nachkriegsgeneration war ja diese abgerissene Tradition.
Ja,
ja da, durch den Faschismus, der ein eigenes Kino hatte, gab es eigentlich da ein Riesenloch zum Weimarer Kino, wo das deutsche Kino ja stilbildend für die ganze Welt und zum Erschaffungsmythos von Hollywood sogar dazu beigetragen hat. In der Person von Fritz Lang zum Beispiel sogar und Billy Wilder. Und ja, das Problem der deutschen Filmemacher dieser Generation, und da gehört er dann doch wieder zum neuen deutschen Film, war, ja, wie schütten wir dieses Loch zu? Wie kriegen wir die Verbindung zu dem Weimarer Kino? Und das ist manchmal mehr und manchmal weniger gelungen. Aber bei Herzog sieht man auf jeden Fall ein Bemühen darum. Er sieht sich in dieser Tradition. Und das größte Kompliment war für ihn war, dass Lotte Eisner schon seinen ersten Film Lebenszeichen Fritz Lang weitergereicht hat mit der Bemerkung, es gibt wieder deutsches Kino. Das zitiert er überall rauf und runter und ist schon lange her. Und ja, kann man sowas mit einem ganzen Werk einlösen, das ist eben schwierig. Also man kann dann immer wieder, es gibt dann immer wieder Brüche, Einbrüche. Da er nur ganz wenige Filme gemacht hat, in denen das deutsche Fördersystem beteiligt ist, weil er die einfach immer gemacht hat und dann eben amerikanisch gemacht hat, das Geld aufgetrieben, das mal wieder weggelegt und dann wieder rangenommen. Und das ist jetzt auch bei seinem Plan zu Fordlandia, also dieser verrückten Vision von Henry Ford, einen kapitalistischen Idealstaat im Urwald zu gründen. Da habe ich jetzt gelesen, dass er das jetzt aufgeben würde, weil es so lange nicht zustande gekommen ist. Aber das ist ein Projekt, das passt natürlich genau in diese, in diese Art von Helden, die er hat. Der Ford ist ja niemals selbst in den Urwald gefahren. Und das war ein heilloses Chaos, weil sie nicht wussten, dass es da andere Schädlinge gibt wie in Afrika. Und sie haben die mit dicken Pelzen ausgestattet im heißen Urwald von Brasilien. Das ist eine höchst spannende Geschichte. Und die passt ganz hervorragend zum, oder würde passen, hätte gepasst zum Werk von Werner Herzog. Und man sieht, dass die Geschichten doch so irgendwie auf ihn kommen. Das ist ein Tatsachenroman, den da ein junger Wissenschaftler geschrieben hat, auf den er sich da berufen wollte. Und habe ich im Buch auch ausführlich dargestellt. Ich hatte irgendwie gehofft, das sei sein nächstes Projekt. Jetzt erzählt er von anderen Projekten, die aber auch wieder mit Vulkanen und Extremen zu tun haben. Er will an den tiefsten Punkt der Erde und an den höchsten. Ja, dass er noch nicht mit der Rakete mitgefahren ist. Also ich würde eigentlich lieber den Film von Werner Herzog sehen, wenn er in der Rakete mitfährt, als irgendein Trivialautor.
Ja, vielleicht nimmt ihn ja Elon Musk dann mal mit. Allemal ist es gut zu hören, dass es Herzog gut geht und dass er weiter aktiv ist und neue Filme macht. Und früher oder später wird es sicher auch wieder zum Beispiel in der Kinemathek in Berlin oder in Frankfurt dann mal eine komplette Werkschau geben. Das ist eigentlich mehr als überfällig. Und bis dahin muss man Herzog entdecken, so wie er ja auch entlegene Punkte und Welten für uns entdeckt. Ich danke dir, Josef Schnelle, dass du ein bisschen Herzog für uns entdeckst. Und Dein Buch, wir sagen nochmal den Titel, Eine Welt ist nicht genug. Und der Titel, Untertitel ist Reiseführer zu Werner Herzog. Und das Ganze ist im Schüren Verlag erschienen. Das sollten wir auch nicht vergessen, wo auch schon dein Buch über Schlöndorff erschienen ist und noch mehr, ne?
Ja, unser gemeinsames Buch zum chinesischen Kino.
Das ist schon vergriffen. Das kann man nur noch antiquarisch kaufen. Genau. Gibt es vielleicht dann auch mal irgendwie wieder. Und ansonsten sprechen wir uns bald wieder, auch hier auf Arteschock, und reden dann zum Beispiel mal über die Zukunft des Kinos oder nochmal über Herzog. Ich habe eigentlich noch ein paar Fragen. Aber bei Zoom-Aufzeichnungen muss man ja auch immer die Uhr im Blick haben. Und die wäre für die nächste Antwort, wäre das nicht mehr genug. Also ein Zoom ist nicht genug für Werner Herzog. In diesem Sinn. Vielen Dank, Gruß nach Köln, bis bald. Tschüss.
Tschüss.